Meine Damen und Herren, das Bronchuskarzinom ist eigentlich eine sehr schwer behandelbare Erkrankung. Sie sehen, das 5-Jahres-Überleben beträgt weniger als 15%, liegt ungefähr zwischen 10 und maximal 14%. Ein bisschen ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sie sehen bei Männern knapp über 10%. Nun, die Inzidenzrate in Österreich ist bei Männern eigentlich stagnierend, circa 60 pro 100.000 Einwohner, während bei Frauen deutlich im Anstieg ist, vor allem durch das Rauchen. Nun, wenn Sie hier sehen, vor allem alleine für Wien pro Jahr 960 männliche und 400 weibliche Patienten, die an einem Bronchuskarzinom erkranken. Nun, die Mortalität ist nahezu ident mit der Inzidenz. Sie sehen hier Zahlen aus dem Jahr 2005. 55 bei Männern und fast die Hälfte Frauen sind an Bronchuskarzinom verstorben. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten 10 Jahren das Bronchuskarzinom bei Frauen das Mammakarzinom sogar als Todesursache Nummer 1 ablöst. Hier sehen Sie noch kurz im Überblick, dass die Inzidenz und die Mortalität eigentlich parallel verlaufen, oben bei Männern, unten bei Frauen. Nun, wenn man epidemiologisch die verschiedenen Erkrankungen betrachtet und die letzten Jahre vergleicht, dann sehen Sie, dass die Herzerkrankungen, sowohl aufgeschlüsselt auf koronare Herzerkrankungen und auf Kardiomyopathien, eigentlich fallend sind. Das Karzinom im Gesamten ist eigentlich stagnierend. Da ist natürlich das Bronchuskarzinom enthalten. Die zerebrovaskularen Erkrankungen, vor allem der Schlaganfall, ist auch im Fallen begriffen. Sogar die Autounfälle oder überhaupt Unfälle fallen. Sie sehen aber, dass vor allem die chronisch obstruktiven Lungenerkrankungen im Ansteigen begriffen sind. Und wenn man das Bronchuskarzinom als Komorbidität betrachtet, weil es gibt sehr viele Patienten, die sowohl chronisch obstruktive Lungenerkrankungen haben, hervorgerufen durch das Rauchen, dann sieht man, dass das deutlich im Steigen ist und wahrscheinlich in den nächsten Jahren die Nummer 3 wird. Nun, es gibt eine Arbeit vor circa 10 Jahren aus dem Lancet, wo die Mortalität sozusagen in den letzten 20 Jahren versucht wurde zu prognostizieren. Und Sie sehen, dass die koronaren Herzerkrankungen, also die ischämischen Herzerkrankungen, eigentlich stagnieren. Ebenso die zerebrovaskulären Erkrankungen. Vielleicht fallen sie sogar. Sie sehen, dass die COPD deutlich im Ansteigen ist. Und es wird so sein, dass wahrscheinlich im Jahr 2015 bzw. 2020 die COPD die dritthäufigste Erkrankung überhaupt ist. Und wo gehen die Pfeile noch hinauf? In den letzten 20 Jahren habe ich Ihnen gezeigt, dass die Unfälle stagniert haben bzw. gefallen sind. Wenn aber der Verkehr zunimmt, vor allem auch in den östlichen Ländern, in China, dann sieht man, die Todesfälle hier auch steigen. Aber vor allem auch hier der zweite rote Pfeil, der noch steiler verläuft als die COPD, ist der Lungenkrebs. Von Nummer 10 auf Nummer 5. Nun hier die WHO-Bevölkerung, das Lungenkarzinom bei Männern stagnierend bzw. leicht fallend, und Sie sehen aber bei Frauen deutlich im Anstieg begriffen. Nun, was sind die Risikofaktoren? Vor allem Nikotin, dann die Umweltbelastung am Arbeitsplatz, vor allem der Feinstaub, genetische Disposition. Das Narbenkarzinom ist sehr fraglich, ob es das überhaupt gibt, weil durch die tuberkulösen Narben, die in den Oberlappen auftreten, die Oberlappen sind schlechter durchblutet und schlechter ventiliert. Man weiß nicht, ob überhaupt dadurch ein Narbenkarzinom entsteht. Nun, die Hauptursache ist sicherlich das Nikotin, Und es ist nicht nur die Anzahl des Zigarettenkonsums, sondern vor allem die Dauer. Nun, wenn man die klinische Problematik sich beim Bronchuskarzinom anschaut, ist natürlich zuerst einmal an die Symptome zu denken. Die Symptomatik wird gekennzeichnet durch das Wachstum des Primärtumors, durch die intrathorakale Ausbreitung, durch die Metastasierung, vor allem die extrathorakale Metastasierung bzw. die Fernmetastasierung und natürlich durch die Paraneoplasie. Nun, welche Symptome treten durch den Primärtumor auf? Vor allem Husten, Hämoptysen, Atemnot durch eine Obstruktion, die Klinik, in der Klinik findet man dann einen vor allem inspiratorischen Stridor, sehr unspezifisch Fieber, hervorgerufen einerseits durch das Tumorfieber beziehungsweise durch eine eventuell auftretende poststenotische Pneumonie. Dann die Symptomatik durch intrathorakale Ausbreitung, Sie wissen, den Pankostumor, das Horner-Syndrom mit Ptose, Miose und Enophthalmus, das Vena cava superior-Syndrom, das heißt die obere Einflussstauung, eine Läsion des Nervus laryngeus recurrens, der Heiserkeit hervorruft und vor allem eine Zwerchfelllähmung. Nun, der Thoraxschmerz, es gibt beim Thoraxschmerz zwei Typen oder zwei Arten, einen dumpfen, intermittierenden, nicht atemabhängigen Thoraxschmerz durch eine Kompression des Tumors und einen persistierenden, lokalisierten, atemabhängigen, wenn der Tumor in die Brustwand einwächst, beziehungsweise auch die Pleura infiltriert. Und natürlich auch die Schmerzen durch die Metastasierung, knöcherne Metastasierung in die Rippen. Nun, die intrathorakale Ausbreitung auf die Pleura ist sehr wichtig. Ein Pleuraguss tritt auf in ca. 10-20%, und zwar einerseits durch eine Invasion des Tumors der viszeralen Pleura, durch die Obstruktion der abführenden Lymphgefäße, durch direkte Kompression von Lymphknoten im Mediastinum, dann natürlich ein Begleiterguss bei einer poststenotischen Pneumonie kann auftreten. Dort sieht man meistens auch eine Atelektase und natürlich durch andere Begleiterkrankungen. Das muss man immer davon differenzialdiagnostisch abgrenzen. Einerseits bei der Herzinsuffizienz, bei der Tuberkulose und natürlich auch beim Pleuraempyem. Sehr selten tritt durch ein Bronchuskarzinom einen Pneumothorax auf, aber es kommt vor. Nun, die Metastasierung ins Herz ist relativ wenig, in ca. 15%. Die Symptome, die auftreten können, eine Sinustachykardie, Rhythmusstörungen, die vom Vorhof auftreten, vor allem Vorhofflimmern bzw. Vorhofflattern und auch supraventrikuläre Tachykardien bzw. die Herzdolmbeuteltamponade. Nun, die Metastasierung in den Esophagus eher gering und eher selten. Es kommt zu einer Dysphagie bzw. einem Reflux. Es können bronchoesophagale Fisteln auftreten bzw. tracheoesophagale Fisteln. Nun, wenn man die Metastasierung anschaut, sehen Sie die Prozentzahlen, dass das eigentlich sehr weitläufig ist und sehr grob gestreut. Einerseits in die Lymphknoten, in die Leber, in das Gehirn, Knochen, vor allem in das Knochenmark, das kleinzellige Bronchuskarzinom, dann in die Nebennieren, in die Nieren, in die kontralaterale Lunge, aber letzten Endes kann man sagen, das Bronchuskarzinom metastasiert in überall hin. Die Inzidenz in der Autopsie 25%, davon immerhin 80% im Achsenskelett. Aber das ist eben eine Inzidenz. Es handelt sich meistens bei den Knochenmetastasen um osteolytische Metastasen, die dann natürlich Schmerzen hervorrufen einerseits. Es treten pathologische Frakturen auf, Spontanfrakturen. Es kommt zu einer Hyperkalzämie, zu neurologischen Ausfällen und natürlich zu einer gewissen und entsprechenden Immobilität. Nun, Lebermetastasen relativ häufig. Sie sehen vor allem, erkennt man das dann in einer Erhöhung der Transaminasen. Sehr wichtig die Nebennierenmetastasen, aber ebenso relativ breit gestreut. Die Sensitivität in der Computertomographie ist zwischen 40% und 90%, auf das wird noch der Herr Professor Mosbeck eingehen. Eher seltene Lokalisationen ist die Haut vor allem beim kleinzelligen Bronchoskarzinom, Auge oder Nieren und natürlich auch das, der Gastrointestinaltrakt, vor allem Pankreas. Nun, die Paraneoplasie ist beim Bronchoskarzinom sehr wichtig, weil sie vor allem die klinische Symptomatik bedingt und da unterscheiden wir verschiedene, es kommt zu verschiedenen paraneoplastischen Syndromen von endokrinologischer Natur, neurologischen Ursache, Skelett, Niere, Haut, vor allem mit Pruritus und Urtikaria, natürlich auch hämatologische Ursache, Anämie, Thrombozytose, eventuell Purpura, systemisch sehr unspezifisch Fieber, Anorexie und Kachexie und letzten Endes auch Kollagenerkrankungen, die auftreten können. Nun, die Diagnostik ist besonders wichtig. Natürlich die Anamnese, vor allem die Rauchanamnese bzw. Umweltfaktoren, die klinische Untersuchung, dazu gehört natürlich auch die Basislaboruntersuchungen, das konventionelle Thoraxröntgen, die ergänzende Computertomographie, vor allem die Spiral-CT, die Magnetresonanz im weiteren Sinne wegen der Fernmetastasierung und auch die Metastasierung kontralateral und im Mediastinum der PET, die sogenannte Positronen-Emissionstomographie, die Sputum-Zytologie in einer Serie an drei verschiedenen Tagen, vor allem das Morgensputum und natürlich die bronchologische Abklärung in Bezug auf die Bronchoskopie. Auf das wird noch der Herr Primarius Ehrhalt eingehen. Dann natürlich die Feinnadelbiopsie für eine zytologische Evaluierung, die transthorakale Punktion bzw. die Pleurapunktion, vor allem natürlich auch für Gewinnung von histologischem Gewebe, die computertomografisch gezielte Punktion, auf das wird noch ebenso Professor Mosbeck eingehen, dann im erweiterten Sinne die Lungenperfusionsszintigraphie, um zu sehen, ob die Durchblutung durch einen Tumor, durch den Primärtumor einer Lunge völlig eingeschränkt ist oder ob noch die Durchblutung besteht. Es kommen oft Patienten, die sagen, sie haben als Symptom Atemnot und wir finden einen Tumor in der Lunge und wenn man dann ein Perfusionsdiagramm macht, dann sieht man, dass die Perfusion völlig ausgeschaltet ist und das führt natürlich zu hochgradiger Atemnot, hervorgerufen durch eine entsprechende pulmonalarterielle Hypertension. Dann die Thorakoskopie und der Videoendoskopie, das Knochenscan, der Knochenscan mit zusätzlicher Röntgenzielaufnahme und natürlich den Ultraschall mit der Computertomographie ergänzend des Oberbauchs, vor allem der Nebennieren und auch natürlich im erweiterten Sinne wegen der Hirnmetastasierung der CT des Gehirns. Nun, die Verteilung, wie schaut die Verteilung aus? Sie wissen, es gibt im Prinzip, unterscheiden wir zwischen dem kleinzelligen und dem nicht kleinzelligen Bronchoskarzinom. Das nicht kleinzellige Bronchoskarzinom ist vor allem das Adenokarzinom in fast 40% der Patienten, dann das Plattenepithelkarzinom macht zusammen fast 70% aus, das kleinzellige Bronchoskarzinom fast 30% und seltenere andere Tumoren, wie zum Beispiel das großzellige Bronchoskarzinom. Ich möchte Ihnen jetzt noch zum Abschluss drei Fallberichte zeigen, die, glaube ich, relativ interessant sind. Es kommt zu uns eine 54-jährige Patientin, zugewiesen von einem Pneumologen in die Ambulanz, mit einer mäßigen chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung und einem Nikotinabusus, in der Anamnese eine Ovarialzyste und eine Endometriose. Die jetzige Symptomatik ist ein Reflux bzw. Nachtschweiß. Patientin wird eigentlich zugewiesen mit Verdacht auf Tuberkulose bzw. um eine Tuberkulose auszuschließen. Hier sehen Sie das Thoraxröntgen. Im Thoraxröntgen sieht man relativ wenig. Man könnte sagen, es ist unauffällig. Und hier sehen Sie die ergänzende Computertomographie mit einem Tumor. Und hier vor allem nur ein kleiner Herd in der Unterlappenspitze. Es wird bei der Patientin am gleichen Tag, 3 Stunden nach der Aufnahme, ein supraklavikulärer Lymphknoten auf der rechten Seite, der durch die klinische Untersuchung auffällt, Feinnadel biopsiert und es wird ein kleinzelliges Bronchuskarzinom innerhalb von einem halben Tag eigentlich diagnostiziert. Also die Patientin wird aufgenommen und man hat am selben Tag die Diagnose. Es besteht ein kleinzelliges Bronchuskarzinom, wahrscheinlich aus dem Rundherd im linken Unterlappen, den man im konventionellen Thoraxröntgen nicht gesehen hat, lediglich in der ergänzenden Computertomographie. Im ersten CT haben Sie die mediastinalen Lymphknoten gesehen und eben den kontralateralen Lymphknoten supraklavikulär. Das heißt, es ist eine extensive Erkrankung und es wurde vorgeschlagen, eine Chemotherapie mit Cisplatin-Etoposid. Die Patientin hat es vorgezogen, Alternativtherapie einzuschlagen und hat am selben Tag oder beziehungsweise am nächsten Tag das Spital verlassen. Ein weiterer Patient, eine 75-jährige Patientin, im Jahre 2000 eine Hemikolektomie. Die Patientin wurde regelmäßig kontrolliert. Im Oktober 2005 wurde ein Thoraxröntgen gemacht und es fand sich ein infiltrativ atelektatischer Prozess im rechten Oberlappen. Eine ergänzende Computertomographie ergab eine weichteildichte Raumforderung im rechten Oberlappen und wir haben angenommen, dass es sich hier um einen Zweittumor handelt, um ein zweites Karzinom, um ein Bronchuskarzinom. Hier sehen Sie die ergänzende Computertomographie und in der Bronchoskopie einen Totalverschluss im rechten Oberlappen, einen exophytisch wachsenden Tumor. Die Patientin wurde von Primaris Ehrhardt bronchoskopiert und biopsiert und in der Zytologie bzw. auch in der ergänzenden Histologie hat sich aber dann ergeben, dass es sich um kein Zweitkarzinom handelt, sondern um eine Metastase des Kolonkarzinoms, das vor 5 Jahren diagnostiziert wurde. Eine dritte Patientin, eine 36-jährige Frau mit einer auffälligen Familienanamnese. Die Mutter der Patientin hatte ein Mammakarzinom, die Großmutter ist an einem Mammakarzinom verstorben, der Onkel der Patientin hatte ein Bronchuskarzinom und auch der Vater der Patientin ein Larynxkarzinom. Die Patientin hatte eine fast unauffällige Anamnese, bis auf eine Epilepsie seit dem 18. Lebensjahr, die aber mit Decretol gut eingestellt war und sie hatte einmal ein pfeifisches Drüsenfieber. Sie kommt wird in einem Krankenhaus aufgenommen wegen rezidivierenden Fieberschüben und im Thoraxröntgen fand sich ein Infiltrat im linken Oberlappen beziehungsweise in der Lingula, die zuerst als Rundherd, dieses Infiltrat wurde zuerst als Rundherd beschrieben. Die Bronchoskopie ergab in einem auswärtigen Spital eine inklusive Histologie, jedoch es wurde der Verdacht auf ein Karzinoid gestellt, beziehungsweise auf eine Schaumzellenpneumonie. Ein Karzinoid ist auch ein maligner Tumor und es wurde eine Lobektomie durchgeführt. In der Histologie ergab sich aber dann kein Karzinoid, sondern ein sehr seltenes Karzinom, ein sogenanntes mukoepitheliales Karzinom Low Grade. Nun, von der klinischen Problematik, was sollen Sie mit nach Hause nehmen? wahrscheinlich durch das Rauchen beziehungsweise natürlich auch durch die Umwelt kommt es zu einem dramatischen Anstieg, vor allem bei Frauen. Frauen, die rauchen, können 4-mal so häufig ein Adenokarzinom erleiden als Männer, die rauchen. Die Ursache ist unbekannt. Bei Frauen eine wichtige Differentialdiagnose, vor allem mit respiratorischen Problemen, zum Beispiel bei rezidivierenden Pneumoniden oder bei Änderung jegliches Hustens beziehungsweise durch Hämoptysen. Nun, wenn man die 4 häufigsten Erkrankungen sich anschaut, koronare Herzerkrankung mit dem Myokardinfarkt, Krebs, zerebrovaskuläre Erkrankungen, COPD, sehen Sie, dass die Lunge vor allem beim Krebs und natürlich auch bei der COPD inbegriffen sind. Das heißt, oder inbegriffen ist, das heißt, durch die Komorbidität COPD und Krebs ist die Lunge sehr häufig betroffen und die COPD erreicht wahrscheinlich in den nächsten Jahren den 3. Platz an allen Erkrankungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.